Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe im Sicherheitsrat. Es ist Donnerstagmorgen, zumindest für die meisten von Ihnen. Das ist der Zeitpunkt, an dem dieser Podcast erscheint. Und wir begrüßen heute in unserem Podcast unsere Leading Voice, Anton Hofreiter. Herr Hofreiter, schön, dass Sie da sind. Schön, dass du da bist. Peter, natürlich nicht zu vergessen.
Hallo, einen schönen guten Tag an alle.
Guten Morgen.
Wir wollen heute... Guten Morgen. Wir wollen heute sprechen, und zwar über etwas, was eigentlich schon seit Jahren Thema ist, was wir auch in der letzten Folge des Sicherheitsrats schon mal ein bisschen angerissen haben mit Peter Neumann, was aber irgendwie seitdem umherwabert. Wir sprechen über den Nationalen Sicherheitsrat, über das, was er ist, was er sein soll, und vor allen Dingen auch, wie jemand mit einer europäischen Brille auch ein Stück weit darauf blickt. Peter, vielleicht einmal anfangs zu dir. Das Thema wabert in der Politik ja schon seit langem. Kannst du mal so einen kleinen Abriss dazu geben, wann der dir das erste Mal untergekommen ist, dieser Nationale Sicherheitsrat?
Das kann ich gar nicht genau sagen. Das ist so ein bisschen täglich grüßt das Murmeltier. Die Debatte ist, wie du zu Recht gesagt hast, relativ alt. Und jetzt könnte man sagen, jetzt haben wir ein Jahr, alles wird gut. Es zeigt aber auch, wie schwer wir uns tun, strukturell etwas in unserem demokratisch verfassten Gemeinwesen zu verändern. Und ob die gewählte Form jetzt der Weisheit letzter Schluss ist, das ist sicherlich eine Frage, da hat Anton Hofreiter mindestens eine Meinung.
Ich glaube ehrlich gesagt, dass es gut ist, dass wir einen Sicherheitsrat bekommen. Man kann darüber streiten, ob er umfassend genug ist oder vielleicht schon zu umfassend. Ich glaube, man darf ihn allerdings von den Erwartungen nicht überhöhen. Nämlich ganz viele haben ja beim Nationalen Sicherheitsrat das Beispiel der USA im Kopf. Die USA sind ein ganz anderes Regierungssystem. Es ist ein präsidiales System. Wir sind ein parlamentarisches System. In der USA hat eine Person viel, viel mehr Macht als bei uns, nämlich der Präsident. Und der Nationale Sicherheitsrat in den USA dient ja auch ganz stark zur Koordination und hat relativ große Ressourcen. Man kann zum Beispiel darüber streiten, ob bei uns im Nationalen Sicherheitsrat also Fragen wie Klimarisiken nicht zu sehr ausgeblendet werden. Aber ich glaube, insgesamt ist es gut, dass wir ihn bekommen. Was ich glaube, was wir halt unterschätzen in Deutschland ist, dass wir eine Einigkeit, eine inhaltliche Einigkeit oder stärkeres Problembewusstsein in der gesamten Regierung brauchen. Und was wir halt nochmal stärker brauchen, ist, die USA sind ein sehr großes, im Verhältnis sehr mächtiges Land, das im Moment gerade selbst beschäftigt ist und Riesenprobleme hat. Aber Deutschland ist im Verhältnis auch ein mächtiges Land. Wir sind immerhin je nach Zählung die dritt- oder viertgrößte Wirtschaftsmacht. Aber wenn du halt insgesamt schaust, müssten wir uns und sollten und müssten uns, um wirklich wirkungsvoll sein, halt in Europa ausreichend abbrechen. Das heißt, wir müssen. Ja,
ich würde gerne nochmal zu diesem Punkt, also was ist Sinn und Zweck des Ganzen, zurückkommen. Sie haben das Thema Koordinierung angesprochen. Jetzt habe ich ja ganz oft so eine historische Brille auf und mit Sicherheit verbinde ich natürlich vor allem auch verteidigungspolitische Aspekte. Dazu dient er ja durchaus auch, wenn nicht ausschließlich, das ist sicher richtig. Sönke Neitzel bemüht immer in Debatten den Vergleich mit dem Reformen unter Rohn und sagt, Rohn hätte das Militär nie reformieren können, wenn er es nicht geschafft hätte, dass alle im Kabinett sich verpflichtet gefühlt hätten, einen Beitrag zu leisten. Also, dass ein Thema eben querschnittlich gedacht und gesehen wird. Ist das aus Ihrer Sicht eine Aufgabe für den Nationalen Sicherheitsrat? Hat er also auch, wenn Sie so wollen, eine erzieherische Wirkung für die Politik, dass jeder nicht nur Kästchenkunde macht und sagt, ich mache nur Verkehr, alles andere interessiert mich nicht? Also dass wir unsere Themen jeweils größer denken. Beim Digitalisierungsthema versuchen wir das seit Jahren, weiß ich auch nicht so recht, ob es klappt. Ist das eine wesentliche Aufgabe vom Nationalen Sicherheitsrat, neben dem akuten Handeln in einer Krise?
Ja, ich glaube, das gehört ganz dringend dazu. Sie haben gerade Verkehr angesprochen. Ich meine, wir haben ein Riesenproblem. Wenn man sich alle Operationspläne anschaut, dann soll Deutschland zentrale Drehscheibe sein. Unsere Brücken sind in ganz schlechtem Zustand und unsere Eisenbahn ist auch nicht optimal. Also, ich meine, so eine Brücke, also ich meine, selbst wenn du jetzt versimpelt gesagt die Panzer hast, aber wenn die Brücke halt keine gut 100 Tonnen mehr trägt, dann kriegst du halt den Panzer nicht verschoben. Und bis jetzt ist das für uns vor allem ein ökonomisches Problem. Sprechen Sie mal mit Schwerlastspediteuren. Die müssen ja jede Route genehmigt bekommen, was die inzwischen oft für interessante Schleifen fahren müssen, um von A nach B zu kommen, weil Unmengen Brücken letztendlich nicht mehr tragfähig sind.
Aber das ist doch ein interessanter Punkt. Also da sind wir jetzt im Grunde schon beim Aspekt Infrastruktur. Ich würde gerne noch einmal kurz zurückgehen, auch um die Leute ein bisschen abzuholen. Dieser Nationale Sicherheitsrat, Herr Hofreiter, gibt's den jetzt schon? Und wenn ja, oder wenn er in der ersten Ausplanung ist, können Sie uns mal mitnehmen, wer soll da eigentlich alles drin sitzen? Wie soll der eigentlich aufgebaut sein?
Da ist eine ganze Reihe von Ministerien drin sitzen. Da soll natürlich das Verteidigungsministerium drin sitzen, das Kanzleramt soll drin sitzen, dann soll drin sitzen das Innenministerium und das Justizministerium. Dann das Umweltministerium soll nicht drin sitzen, was bei manchen internationalen Aspekten als Problem gibt. Dann ein Vorsitz soll letztendlich das Kanzleramt übernehmen. Und jetzt glaube ich, habe ich noch zwei Ministerien vergessen. Und letztendlich soll der eine koordinierende Wirkung entfalten. Deshalb, wie gesagt, ich halte es insgesamt für richtig, sowas zu machen. Aber am Ende brauchst du halt, damit sowas eine Wucht entfaltet, auch eine Idee, was inhaltlich passieren soll. Und ich glaube, das ist das, wo wir eine stärkere öffentliche Debatte in Deutschland drüber brauchen, wie gefährlich eigentlich die Sicherheitslage ist. Wenn der Sicherheitsrat dazu auch beiträgt, also der Nationale, dann ist es sehr zu begrüßen. Aber wie gesagt,
also wir tragen ja in jedem Falle mit unseren Debatten dazu bei als Sicherheitsrat. Aber das ist richtig, wir haben keine Verfasstheit im Sinne von, dass wir was entscheiden. Wir können nur Impulse geben und Anregungen geben. Aber da würde ich nochmal nachfragen. Also Sie sagen, ja, jetzt gut, jetzt haben wir so eine Verfasstheit. Jedem ist klar, wer da drin ist, ob das die richtige Auswahl ist. Das wird sich über Jahre immer mal wieder neu schütteln. Und jetzt braucht es eine Agenda. Jetzt muss man sagen, okay, die haben in Wahrheit, wenn man sich umschaut, wenn man aus dem Fenster schaut, ja genug zu tun. Was für eine Agenda würden Sie dem Nationalen Sicherheitsrat denn schreiben? Wenn Sie drei Punkte nennen.
Ich glaube, der erste Punkt, den Leuten ganz reinen Wein einzuschenken, dass Russland uns bereits hybrid angreift. Man kann jetzt über Begriffe streiten, aber ich würde sagen, Russland sieht sich selbst längst im hybriden Krieg mit uns. Das kann man jetzt leugnen, wegschieben, aber in der Gesellschaft diese Tatsache verankern. Nämlich bloß, weil der Angegriffene versucht, es zu ignorieren, muss ja der Angreifer nicht aufhören. Und wir haben ja Unmengen Dinge. Also ich meine, man braucht ja gar nicht den jüngsten Einflug von, wohl 19 Drohnen nach Polen nehmen. Man denke nur an die Brandpakete, die versucht worden sind, in unseren DHL-Flugzeugen zu platzieren. Man denke an die Drohnenüberflüge über kritische Infrastruktur und über der Bundeswehr. Man denke an die ganzen vergessenen Anker in der Ostsee. Man denke an Cyberangriffe. Man denke an letztendlich die massive Einmischung mit Hilfe von Trollen und Bots in unsere Gesellschaft, unsere demokratische Debatte. Ich war vor kurzem in Kiew. Von den Kiew sagen einem die Leute, sie haben bald mehr Angst um die rückwärtige Front, wie sie es teilweise nennen, als wie um ihre Front dorten. Das heißt nicht, dass die Front dorten, dass da alles gut ist, ganz weit davon entfernt, aber die haben einfach Angst, dass es Russland gelingt, unsere Gesellschaften durch Spaltung, durch Polarisierung, durch Falschinformationen, durch Kampagnen in den sozialen Netzwerken so zu spalten und zu schwächen, dass sie immer weniger abwehrbereit ist.
Wenn das so ist, dass diese, ich sag mal, althergebrachte Front, die rein militärische, dass die in Anführungszeichen uns nicht unter dem Gesichtspunkt Wahrnehmung besorgen muss, weil das findet in den Medien statt. Jeder sieht diesen Krieg und jedem bei klarem Verstand ist ja auch klar, wer da der Aggressor ist, nämlich Russland. Ja. Aber diese andere Front, diese unsichtbare Front, wie man vielleicht sagen kann, die ist uns nicht klar. Also erstens sehen wir sie nicht, zweitens ist sie neu. Also wir haben auch keine historische Einübung, dass diese Form von Kriegsführung im Zweifel mindestens so relevant ist wie das, was vorne an der HKL geschieht. Also ist die Frage, wie kann man da Bewusstsein prägen und ist nicht Voraussetzung dafür, um so ein Bewusstsein zu prägen, eine Einigkeit in der Analyse? Haben wir die denn bei den staatstragenden Parteien in der Bundesrepublik?
Ich glaube, wir haben sie teilweise, aber ich habe den Eindruck, dass wir sie eher haben zwischen Union und Grünen oder Teilen der Union und Teilen der Grünen, also zwischen Union und SPD, weil in der SPD gibt es aus historischen Gründen so eine relativ starke Nostalgie, was Russland betrifft, was die Brandsche Ostpolitik betrifft, die in meinen Augen eine sehr robuste Politik war. Allein wenn man sich anschaut, Sie wissen es vielleicht besser, 3-4% des Bruttoinlandsprodukts haben wir zu Brands Zeiten, ich glaube 4% fürs Militär ausgegeben und haben also aus einer Position der Stärke mit der DDR, mit der Sowjetunion verhandelt und nicht aus einer Position der Schwäche. Also deshalb, ich habe den Eindruck, dass wir diese Einigkeit nicht haben. Und dann gibt's immer so dieses Gefühl bei ganz vielen, und das erlebe ich einmal wieder im Bundestag, jetzt die Bevölkerung nicht verschrecken. Jetzt den Leuten keine Angst machen.
Das ist dann das, was Sie meinen mit reinen Wein einschenken, ja?
Genau. Das ist das, was ich meine. Aber meine Erfahrung, jetzt ist das natürlich immer nur eine anekdotische Erfahrung und da muss man vorsichtig sein. Aber meiner Erfahrung nach sind die Leute eigentlich erleichtert, wenn man ihnen reinen Wein eincheckt. Ich kriege immer die Rückmeldung, wenn ich sage, ey Leute, wir sind längst in einer hybriden Auseinandersetzung oder im hybriden Krieg. Ja. Die Rückmeldung, ah, okay, das ist auch so mein Bauchgefühl und ich bin zwar besorgt, dass es so ist, aber erleichtert, dass euch das in Berlin bewusst ist.
Oder jetzt ist was so, heißt das denn, was heißt das denn für die Arbeitsweise? Ja. Ja, was heißt das denn für die Arbeitsweise des Nationalen Sicherheitsrats, der sich da jetzt gründet im Kanzleramt? Also wenn wir schon feststellen müssen, dass gegebenenfalls unter den regierungstragenden Parteien vielleicht keine Einigkeit in der Analyse besteht, wie handlungsfähig ist denn dann eigentlich dieser Sicherheitsrat?
Ich glaube, das war ja auch das Problem der letzten Ampelregierung. Man, da ist noch nicht einmal ein Sicherheitsrat eingeführt worden, weil es da Kompetenzstreitigkeiten gab. Und das ist meine Sorge, dass du kannst mit Strukturen Dinge besser machen. Und ich glaube, eine der wichtigsten Dinge wäre von Sicherheitsrat neben den operativen Sachen, dass er versucht, über Analyse, Debatte, Argumente und Darlegung eine Einigkeit in der Regierung zu erzielen. Nämlich, bestimmte Dinge liegen ja auf der Hand. Das heißt, wenn unsere Dienste, sowohl der Verfassungsschutz als auch der BND, sehr deutlich macht, wie sehr wir angegriffen werden. Wenn das Verteidigungsministerium sehr deutlich macht, was wirklich notwendig ist. Als Verkehrsministerium deutlich macht, schaut mal, wir haben da ein Riesenproblem in unserer Infrastruktur. Vielleicht die Leute aus dem Digitalministerium, denn es können ja fallweise immer weitere Ministerien dazugezogen werden, deutlich machen, schaut mal, in diesem Ausmaß werden wir angegriffen. Also das heißt, ich würde mir wünschen, dass da halt auch eine gute Analyse gemacht wird, sodass man weiß, wo man steht. Nämlich im Grunde ist ein Großteil des Wissens bei uns vorhanden. Also Teile der Bundeswehr machen eine gute Arbeit, Teile des BNDs machen eine gute Arbeit, auch der Verfassungsschutz. Und in wissenschaftlichen Gesellschaften gibt es viel Wissen. Das heißt, dass es gelingt, daraus eine harte, verlässliche Analyse zu machen, die aufgrund der Evidenz, die ja da ist, sagt, okay, wir können es nicht mehr leugnen, so stehen wir und jetzt müssen wir entsprechend handeln.
Wenn das so ist, also dann ist das ja einerseits bewusstseinsbildend, darüber haben wir jetzt ausführlich gesprochen, daraus müssten sich natürlich auch konkrete Maßnahmen ableiten, bis hin zu der Frage, wer darf eigentlich was, wie, mit welchem Ziel bei uns auch sozusagen in die Gesellschaft tragen. Also man muss ganz offen darüber reden, dass diese ganzen Plattformen, die dafür ja auch genutzt werden, in den Ländern, aus denen sie oft kommen, ob das Telegram ist oder auch TikTok, natürlich einer ganz anderen Regulierung, ich will nicht sagen Zensur, unterliegen als bei uns. Also wir lassen denen ja jeden freien Raum. Also man kann sagen, so ist das dann halt. Wir müssen das kompensieren durch Aufklärung und Information. Aber wahrscheinlich muss der Nationale Sicherheitsrat dann auch zu konkreten Handlungsempfehlungen für Parlament und Regierung kommen, wenn er keine exekutive Funktion hat.
Das würde ich mir sehr wünschen. Und Sie haben es ja schon angesprochen, Telegram und TikTok. Also TikTok kommt aus China. Und manche sagen mit einer gewissen Berechtigung, das ist ein chinesisches Spionage- und Propagandainstrument. Mhm. Sind wir eine freie, demokratische Gesellschaft, wo sehr, sehr viel gestattet ist, aber ob TikTok in der Form von zum Beispiel Terrorverherrlichung, also du kannst auf TikTok islamistischen Terror verherrlichen und es passiert dir wahrscheinlich nichts. TikTok löscht es nicht, TikTok geht nicht in ausreichendem Maße dagegen vor. Und wir wissen zum Beispiel, dass ein erheblicher Teil der Messerattentäter der letzten Monate und Jahre, also laut Peter Neumann, mit dem ich da mal drüber geredet habe, also dem Terrorismusexperten, sich ausschließlich online radikalisiert haben. Mhm. Lassen wir sowas eigentlich zu? Und ich glaube, all diese Dinge mal auf den Tisch legen, ich glaube, das würde, hätte einen Effekt. Denn es würde vielleicht, wenn es mal gebündelt zusammengetragen wird, zu Handlungen führen. Wir haben zwar ein Kabinett und Kabinettssitzungen, aber traditionell sind diese Kabinettssitzungen eigentlich kaum mehr Diskussionsräume, sondern da wird schnell eins nach dem anderen abgearbeitet. Das ist gar kein Vorwurf jetzt an Merz oder an Scholz oder an Merkel. So ist unser System.
Und aber auf der anderen Seite, Herr Hofreiter, muss man ja auch sagen, also ich stelle mir das jetzt vor, bei den ganzen Leuten, die Sie jetzt gerade, oder den ganzen Häusern und Ressorts, die Sie gerade aufgezählt haben, die da drin sitzen. Ich meine, wir alle kennen Parteien. Wir wissen, wie so Vorstandssitzungen sind mit 15 bis 20, vielleicht sogar mehr Teilnehmern. Und wie teilweise unzweckmäßig dann auch teilweise Debatten geführt werden. Also ich stelle mir halt gerade die Frage, bei all dem, was wir gerade besprochen haben, bei all der komplexen Bedrohungslage, wie in Gottes Namen soll dieses Gremium denn eigentlich in der Lage dazu sein, irgendetwas zu entscheiden?
Das kommt darauf an, ob es Merz gelingt, das vernünftig zu moderieren und ob es ihm gelingt, da eine echte Debatte zu schaffen, was in größeren Runden oft nicht gelingt. Deshalb, wie gesagt, die Runde ist kleiner. Und als Bürger kann ich nur sagen, auch als Abgeordneter, auch als Oppositionsabgeordneter, ich hoffe sehr, dass uns das gelingt. Wenn ich mich zum Beispiel in Europa umschaue, wir haben da Länder, wo du das Gefühl hast, die haben alles verstanden. Also zum Beispiel die baltischen Staaten. Aber die sind halt klein. Also gar nichts gegen die baltischen Staaten. Die sind total tapfer, die unterstützen die Ukraine. Die verstehen, wie groß die Bedrohung aus Russland ist. Die verstehen, was die sozialen Netzwerke in ihren Gesellschaften anrichtet. Denen ist bewusst, dass ein Staat gut funktionieren muss. Aber Estland hat 1,4 Millionen Einwohner. Und mit 1,4 Millionen Einwohnern wirst du alleine nicht einen Angriff der russischen Armee auf dich stoppen können. Und deshalb kommt es so entscheidend auf uns an. Und deshalb, wie gesagt, alle schauen auf uns und deshalb als europäischer Bürgerin oder Bürger kann man sich nur wünschen, dass dieser Nationale Sicherheitsrat einige der drängendsten Probleme erfolgreich angeht.
Jetzt haben wir gesagt, das ist eines der drängendsten Probleme, ist der Krieg sozusagen vor unserer Haustür in der Ukraine und die daraus folgende Bedrohung für den Rest Europas, auch für uns selbst. Und ich stimme zu, wenn wir denselben Impact hätten wie die Balten, dann hätte Putin wahrscheinlich schon aufgehört, weiter über Expansion nachzudenken, dann wäre das für die Russen nicht handhabbar. Aber da sind wir eben Lichtjahre von weg. Gibt es andere Punkte? Also, oder ist der, wenn Sie so momentan sagen, das ist jetzt hier der klare Schwerpunkt, alles andere muss der Nationale Sicherheitsrat irgendwann mal machen? Oder würden Sie sagen, nee, wenn der drei Tagesordnungspunkte hat, dann fallen mir auch noch zwei und drei ein?
Also ich glaube, wichtigster Tagesordnungspunkt ist die Bedrohung aus Russland. Zweitwichtigster Tagesordnungspunkt ist die hybride Bedrohung oder fast genauso wichtig unserer Gesellschaft. Also was Und das ist dann nicht nur Russland, sondern China. Und der drittwichtigste Tagesordnungspunkt, das ist ganz weit weg, das ist das südchinesische Meer. Und was da alles passiert, nämlich wenn es China gelingt, Taiwan zu isolieren, die müssen es gar nicht überfallen, dann dauert das alles nicht mehr lange und alle unsere Maschinen hier stehen still. Nämlich unsere gesamte Industrie ist von wenigen Ausnahmen abgesehen komplett abhängig davon, dass sie Halbleiter aus Taiwan bekommen. Und das ist etwas, natürlich ist auch Taiwan wiederum abhängig von uns, nämlich ohne den Werkzeugmaschinen aus den Niederlanden und aus Deutschland. In Deutschland ist es insbesondere Trumpf und Zeiss, baust du auch keine Halbleiter, aber das hilft uns in dem Moment nichts. Also das, glaube ich, wären die drei wichtigsten übergeordneten Tagesordnungspunkte. Und wie gesagt, bei uns sagen die so Leute wie die Linkspartei, ach, wozu brauchen wir eine Fregatte? Wir machen doch einfach Landesverteidigung. Das hat doch alles mit uns nichts zu tun. Ja, aber es funktioniert halt dann ganz schnell nichts mehr. Oder ich kann mich noch an die Bauernproteste erinnern, als es um diesen Agrardiesel ging. Da haben die immer erklärt so, ja, sie sind die Allerwichtigsten, denn sie stellen die Lebensmittel her. Dann habe ich die immer eins gefragt, wie lang fährt dein Traktor noch, mit dem du den Acker pflügst und wo du erntest, wenn wir alle Halbleiter draus entfernen? Dann fährt der gar nicht mehr. Einfach gar nicht mehr. Das heißt, das ist alles miteinander verknüpft. Deshalb Krieg in der Ukraine, hybride Angriffe und China.
Jetzt sind wir bei einem Punkt, den haben Sie gerade angesprochen. Sie haben gerade die Fregatte angesprochen, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben. Das ist das Thema Rüstung, Rüstungsgüter, Rüstungsexporte, aber vor allen Dingen auch Rüstungsprojekte. Welche Rolle sollte der Nationale Sicherheitsrat Ihrer Meinung nach da spielen? Wir reden über schnelle Bewaffnung, schnelle Ausrüstung, schnelle Produktion, Ersatzteile, Munition, das Typische.
Ich glaube, sich mal ein realistisches Bild davon machen, was da notwendig ist. Also zum Beispiel das mit den Drohnen. Also, ich meine, da sind 19 Drohnen reingeflogen, 4 wurden abgeschossen mit riesigem Aufwand. Die Drohnen kosten fast nichts. Die Abwehrmittel kosten unendlich viel Geld. So eine russische Shahed-Drohne oder Garand-Drohne, je nachdem, wie man sie nennen mag, kostet vielleicht 50.000 US-Dollar. Ich glaube, eine Patriot kostet 4 Millionen. Das kannst du dir einfach nicht leisten. Und dann, wenn du in die Ukraine reist und dir da anschaust, was die machen, dann stellst du fest, dass letztendlich alle 2 bis 4 Wochen dort eingesetzte Drohnen ein Software-Update bekommen. Also alle 2 bis 4 Wochen. Also das ist da der Erneuerungszyklus. Und jetzt schaue ich mir die Beschaffungsprogramme der Bundeswehr an. Und wenn da die eine Drohne kaufen und die eine neue Software bekommt, ist das ein neues Beschaffungsprojekt. Das wird nicht funktionieren.
Ja, wenn Sie mal eine Drohne kaufen. Also
ja, wenn
Sie Zahlen sieht.
Ja.
Loyal war, glaube ich, neulich ein Bericht. Das waren ja keine 10.000 Drohnen, die da ganz stolz verkündet wurden. Und wenn man sieht, dass neulich bei diesem Hauptkampftag mit Drohnen, so will ich den mal nennen, in der Ukraine, die Russen am Tag allein 800 Drohnen in die Ukraine geschickt haben. Da sieht man wieder, wie unfähig wir sind, diese Bedrohung zu adaptieren für uns, auch in Zahlen.
Ja.
Gut, da wäre dann der Nationale Sicherheitsrat auch wieder bewusstseinsbildend, vor allem in der Bundesregierung. Das löst leider die von Ihnen schon beschriebene Debatte zwischen den beiden Regierungsfraktionen in diesem Kernthema nicht auf. Sieht man ja auch bei der sehr merkwürdigen Diskussion um diesen neuen Wehrdienst, der sich ja auch selber hemmt und wahrscheinlich nicht funktionieren wird. Wie können denn Impulse dann von außen kommen? Also was kann der Nationale Sicherheitsrat vielleicht auch aufgreifen? Ist das zu weit gedacht zu sagen, dass der es vielleicht leichter hat, Expertenwissen zu adaptieren aus Wissenschaft oder Wirtschaft?
Ich hoffe sehr, weil es ist eine neue Struktur. Man kann sich da vielleicht auch was leisten. Man kann da was ausprobieren. Und wie gesagt, ich würde dem Nationalen Sicherheitsrat sehr empfehlen, sich genau anzuschauen, was in der Ukraine passiert, wie die Kriegsführung stattfindet. Denn, wie gesagt, die Ukrainer wissen, wie man Drohnen abwehrt. Da ist noch nicht alles perfekt, weit weg von perfekt. Aber die wissen das viel, viel besser. Die haben da einen Datenschatz, so traurig das klingt, das so nennen zu müssen, aufgrund ihrer Fronterfahrung, der ist gigantisch. Also ich frage mich, wann der Zeitpunkt gekommen ist, wo zumindest die europäischen Mitglieder der NATO eigentlich froh sein müssen, wenn die Ukraine weiter ihr Wissen teilt und ihre Erfahrungen weiter teilt. Und ob wir nicht irgendwann eher die Ukraine bitten sollten, in die NATO zu kommen, zumindest für uns als Europäer. Denn Russland hat diese schreckliche Fronterfahrung und hat nicht so viel gelernt, weil es ein diktatorisches System ist, aber auch sehr, sehr viel gelernt. Die ukrainischen Soldatinnen und Soldaten und das System hat sehr, sehr viel gelernt. Und davon müssen wir ganz, ganz dringend lernen, weil nämlich, ich würde nicht sagen, dass diese 19 Drohnen da aus Versehen reingeflogen sind, sondern die, da hat Russland die NATO getestet und ja, die NATO hat diesen Test nicht bestanden.
Und das ist gut, dass Sie auf das gleiche Ergebnis kommen wie wir. Peter Tauber und ich haben direkt am Tag danach einen Insta-Live dazu gemacht und hatten genau dieses Thema und haben gesagt, eigentlich war es doch ein Test. Und was die Russen gesehen haben, ist, wir haben neue Kampfmittel und wie reagiert die NATO darauf? Mit althergebrachten Methoden. Sie schicken Jets hoch mit sehr, sehr teuren Raketen und schießen die Dinger ab.
Jetzt habe ich übrigens gelernt, dass die Jets nicht mit Raketen die Drohnen nicht mit Raketen abgeschossen haben, sondern mit der Bordkanone, was die Kosten etwas reduziert, aber die Verhältnismäßigkeit eben immer noch nicht herstellt. Das muss man ja einfach sagen. Also am Ende bleibt es bei der Bilanz, dass die Russen einfach wissen, wir sind nicht in der Lage, sozusagen Drohne gegen Drohne zu senden und damit am Ende vielleicht sogar schneller und besser zu sein. Und das hat was mit unseren Zyklen und unseren Ressourcen zu tun, ja.
Entschuldige, Peter. Herr Hofreiter, vielleicht noch mal eine Frage, jetzt einmal zur Form dieses Sicherheitsrats. Und dann interessiert mich noch einmal Ihre Perspektive, gerade auch aus dem vom europäischen Blickwinkel. Also jetzt haben wir diesen Sicherheitsrat, wir wissen, dieser Sicherheitsrat wird gebildet irgendwie. Haben Sie da eine aktuelle Information, wann der denn eigentlich das erste Mal als Sicherheitsrat so sich konstituiert, zusammenkommt und auch Dinge tut? Und die zweite Perspektive aus dem europäischen Ausland, gerade von unseren Bündnispartnern, wie wird dieser Sicherheitsrat denn dort eigentlich wahrgenommen? Wird der überhaupt schon wahrgenommen oder ist das so ein waberndes Konstrukt, wovon dann die europäischen Partner sagen, die Deutschen machen da irgendwas, aber was das ist, wissen wir eigentlich auch nicht?
Also zum ersten Punkt, nee, ich weiß nicht, wann er das erste Mal zusammenkommt, außer dass ich hoffe, bald. Und in Europa wird ganz vieles, was wir in Deutschland machen, im Verhältnis zur Vergangenheit, muss man ehrlicherweise sagen, sehr, sehr positiv gesehen. Nämlich das Erste, was sehr positiv gesehen worden ist in Europa, waren die 100 Milliarden, wo man das Gefühl hatte, das erste Mal wacht Deutschland so ein bisschen auf nach der bizarren Debatte um die 5000 Helme. Dann hat die ewig lange Debatte darum, ob wir jetzt die Ukraine mit sogenannten schweren Waffen unterstützen oder nicht, wieder schweren Schaden angerichtet. Aber man muss ehrlicherweise sagen, dass gerade viele europäische Länder, also gerade die, die einen nüchternen Blick auf Russland haben, wie Schweden, Finnland, die Balten, die Polen, die Rumänen, eine ganz niedrige Erwartungshaltung an uns haben. Also wenn wir schon nicht totalen Quatsch machen, also aus unserer Vergangenheit mit Nord Stream 1 und Nord Stream 2 und Putin ist doch nicht so schlimm und nach dem Überfall auf die Krim haben wir so ganz leichte Sanktionen gemacht, aber einfach weiter unsere Abhängigkeit vertieft, ist die Erwartungshaltung gegenüber Deutschland eher eine sehr, sehr niedrige. Und da ist man schon total glücklich, wenn Deutschland irgendwas macht. Deshalb wird auch dieser nationale Sicherheitsrat positiv beurteilt. Was man sich halt von Deutschland noch mehr wünschen würde, ist eine koordinierende Aufgabe auch in ganz Europa. Nämlich jetzt ist es sicher nicht richtig zu sagen, Europa spricht jetzt Deutsch wie ein sonst im Grunde mal sehr von mir sehr geschätzter Fraktionsvorsitzender der Union mal im Bundestag gesagt hat. Aber was halt wir, glaube ich, völlig unterschätzen, ist von Deutschland, wird eine Führungsverantwortung eingefordert. Nicht so, dass wir im Befehlston sagen, was jetzt alle zu tun haben, aber dass wir organisieren und auch eine Idee haben, wie Europa vernünftig zusammenarbeitet. Also von uns wird von den anderen erwartet, dass wir mit Orban fertig werden. Von uns wird von den anderen erwartet, dass wir dafür sorgen, dass Fico nicht diesen Unsinn treiben kann. Von uns wird erwartet, dass wir die Europäer stärker zusammenbinden. Das ist eine Erwartungshaltung gegenüber uns. Und jetzt gibt es natürlich eine Zurückhaltung in Deutschland aufgrund unserer Geschichte. Aber egal, wo ich in Europa bin, es überall, sagen wir, die Leute, sie haben mehr Angst vor deutschem Nicht-Führen, als wir davor, dass Deutschland endlich in Europa führt. Und ich glaube, das müsste man annehmen. Und aufgrund der Kleinheit aller europäischen Länder, glaube ich, wäre eine zentrale Aufgabe dieser Bundesregierung. Und da macht ja Merz auch einiges richtig auf der verbalen Ebene, schon, dass wir Führungsverantwortung in Europa übernehmen. Und ich glaube, das wäre auch eine ganz zentrale, über alle Themen überwölbende Aufgabe für den Sicherheitsrat, zu sagen, wir nehmen die Führungsverantwortung an.
Dem ist nicht viel hinzuzufügen, Timon.
Das ist so. Das ist so. An dieser Stelle kann man maximal noch konstatieren, dass unser Sicherheitsrat sich schon lange konstituiert hat. Und in diesem Sinne, Herr Hofreiter, vielen herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns waren und uns mal ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht haben, was dieser Sicherheitsrat eigentlich soll, was er leisten soll, was er vielleicht auch nicht leisten kann in Zukunft. Wir beobachten das weiter und freuen uns drauf, wenn wir vielleicht in naher Zukunft dazu nochmal miteinander sprechen und eine erste Auswertung vielleicht machen können.
Vielen Dank.
Das letzte Wort hat Peter.
Nein, ich habe dem nichts hinzuzufügen. Vielen Dank, Herr Hofreiter. Das war wieder sehr erhellend, sehr spannend. Ich freue mich auf die nächste Sitzung mit Ihnen.
Dankeschön.
Danke Ihnen.